Und dafür brauchen wir smarte Lösungen, die Spaß machen, nach vorne zu gehen, wo man denkt, hey, das ist trotzdem eine super technische, coole Lösung. Ich habe Bock, damit zu arbeiten. Ich will wissen, wie das funktioniert. Ich will die Daten analysieren.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün, in der wir Sophia Heinig von Circly begrüßen und mit ihr über ein Thema sprechen, das wir hier schon oft gestreift haben, aber nie so konkret und verständlich aufgedröselt haben wie heute: zirkuläre Geschäftsmodelle und ganz insbesondere Product as a Service. Sophia arbeitet genau an dieser Schnittstelle, wie man lineares Wirtschaften aufbricht, Produkte länger im Kreislauf hält und daraus nicht nur ökologische, sondern, und das ist ja mindestens genauso wichtig, wirtschaftliche Vorteile entwickelt. Wir sprechen über Kinderwagen, Fahrräder, Brillen, Defibrillatoren und warum es oft gar nicht um grün sein wollen geht, sondern um Service, Convenience, weniger Ballast und echten Kundennutzen. Sophia erklärt uns, warum digitale Plattformen, zum Beispiel wie die von Circly, der unsichtbare Motor im Hintergrund sind, welche Rollen die Daten im Lebenszyklus von physischen Produkten spielen oder spielen können. Unser Gefühl nach der Aufnahme: das Thema ist deutlich weniger Buzzword und viel mehr Business, und genau darum geht's ja. Viel Spaß mit der Folge.
Hallo zusammen, neue Folge, neuer Tag. Bei mir scheint die Sonne und das liegt mit Sicherheit auch an unserem Gast, denn wir haben Sophia zu Gast. Hallo Sophia.
Hallo ihr beiden.
Sophia, kannst du uns zum Beginn dich einmal näher bringen, dich einmal vorstellen?
Sehr gerne. Diese leichte Frage, die im Endeffekt gar nicht so leicht ist. Du hast gerade schon gesagt, genau, mein Name ist Sophia. Ich wohne in Deutschland und arbeite eigentlich so an der Schnittstelle von der Circular Economy zum linearen Business. Was das heißt, da gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Ich brenne total dafür, wie wir Wirtschaft in einen Kreislauf bringen können, sowohl in unserem Alltag, in unserem Arbeiten, aber auch in der Wirtschaft allgemein. Genau, bin absoluter Generalist, aber mehr dazu kommt dann gleich noch, würde ich sagen.
Genau. Wir wollen heute mit dir ein spezielles Thema besprechen, wofür auch das Startup, die Firma steht, wofür du arbeitest. Das ist Circly. Ich würde aber trotzdem nochmal dich bitten, auch nochmal Circly jetzt mal vorzustellen, wenngleich wir auch im Verlauf des Gesprächs noch intensiver drauf eingehen werden.
Genau, ich arbeite bei Circly und Circly ist eigentlich ein Enabler für zirkuläre Geschäftsmodelle. Was das heißt, ist eigentlich, dass wir mit unserer Software Circly eine digitale Infrastruktur aufgebaut haben, um As-a-Service-Modelle abzubilden. Also ganz viele operative Prozesse, diese zu automatisieren, sodass ein Unternehmen skalieren kann. Das hört sich jetzt im ersten Moment etwas komplexer an, ist aber tatsächlich eigentlich relativ einfach.
Genau, zirkuläre Geschäftsmodelle. Darüber werden wir auch sprechen, oder As-a-Service-Modelle. Jetzt bin ich persönlich im Innovationsbereich tätig und ich habe öfters die Diskussion genau darüber. Und ich meine festgestellt zu haben, dass wir noch sehr, sehr viel Aufklärung darüber betreiben müssen. Und bevor wir darauf eingehen, was ihr in dem Bereich halt anbietet, das hast du jetzt gerade so ein wenig High-Level angeteasert, aber da gehen wir später nochmal drauf ein, müssen wir uns erstmal überhaupt über diese zirkulären Geschäftsmodelle unterhalten und ein wenig Aufklärung betreiben. Deswegen, meine erste Frage, die ich stellen wollen würde, ist: erklär uns doch einfach mal, was man unter Product as a Service beispielsweise versteht oder generell über Service-Modelle.
Sehr gerne. In unserer Wirtschaft ist es relativ üblich, dass wir ein physisches Produkt kaufen und es dann besitzen, damit wir die Vorzüge von diesem Produkt benutzen können. In dem Geschäftsmodell as a Service geht es eigentlich darum, dass ich die Fähigkeiten, die ich mit dem Produkt erlange, nutzen kann, ohne das physische Produkt selber besitzen zu müssen. Im Englischen nennt man ganz gerne Access over Ownership, im Deutschen heißt es Nutzen statt Besitzen. Mhm. Ich glaube, ein gutes Beispiel, was damals sehr populär geworden ist, war von Philips, die angefangen haben zu sagen: wir verkaufen keine Glühbirnen, sondern wir verkaufen das Licht. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man nicht das physische Produkt sehen kann, sondern was kann ich eigentlich damit erreichen? Es ist ähnlich wie wenn man über Autos denkt: kaufe ich das Auto oder kaufe ich die Mobilität?
Jetzt gibt es in diesen Service-Modellen ökonomische Aspekte als aber auch ökologische Aspekte. Ökologie werden wir gleich mal versuchen, ein wenig aufzudröseln, aufzuarbeiten. Aber erstmal die ökonomische Seite an der Stelle. Kannst du uns mal dieses Prozedere einfach mal darlegen, was es bedeutet, eben einen Nutzen zu kaufen, anstatt eben das Produkt oder den Service oder was auch immer zu kaufen und zu besitzen, sondern einfach den Nutzen zu kaufen? Kannst du uns diesen Prozess mal näher bringen?
Der Prozess ist eigentlich ähnlich. Ich mache einen gewissen Kaufvertrag als Endnutzer mit einer Firma. Aber es ist nicht dieses Kaufen, dass ich der Besitztum wechselt, sondern ich kaufe mir eigentlich den Zugang dazu. Bei As-a-Service-Modellen ist es oft so, dass es nicht nur der Zugang zum physischen Produkt ist, sondern oft auch der Service dazu kommt. Wir sind der Überzeugung, dass es genauso einfach sein sollte wie der lineare Verkauf. Gerade im Onlinehandel sind wir es gewohnt. Wir gehen auf eine Website, wir klicken, kaufen oder in den Warenkorb legen. Und innerhalb kürzester Zeit ist das Produkt bei uns. Das ist eine Art von Flexibilität, Bequemlichkeit, die wir gewohnt sind in unserer aktuellen Gesellschaft. Und wir sagen, okay, es sollte eigentlich genauso einfach sein, Zugang zu Produkten im As-a-Service-Modell in dieser Art und Weise zu bekommen.
Und welche ökonomischen Vorteile ergeben sich jetzt daraus? Jetzt nicht für mich als Konsument, ne? Also das können wir gleich nochmal kurz erklären, aber für mich auch als derjenige, der so ein Service-Modell anbietet. Welche ökonomischen Vorteile hätte ich als Firma, wenn ich das quasi anbiete, neben vielleicht dem klassischen Modell oder als Ersatz dafür? Welche Vorteile hätte ich dadurch?
Ja, genau. Relativ vielseitig tatsächlich, weil auf der einen Seite habe ich die Möglichkeit, mit einer Ressource, die ich einmal herstelle, mehrfach Umsatz zu generieren. Das heißt, ich habe auf der einen Seite diese Chance, ich habe aber auch die Chance, neue Märkte zu erreichen, neue Zielgruppen zu erreichen, die ich vielleicht mit meinem linearen Verkaufsmodell nicht erreichen kann, beziehungsweise die kein Interesse daran haben. Oder in einem Markt aktiv bin, der sehr saturiert ist, wo ich keine Chance mehr habe zu wachsen. Gleichzeitig habe ich aber auch die Chance, im Kreislauf Ressourcenkosten einzusparen. Unser langfristiges Ziel ist, die Art und Weise, wie wir Produkte konsumieren, zu verändern. Das bedeutet, dass ich eine Ressource, wenn ich sie nicht mehr nutzen möchte, wieder freigebe. Das wiederum heißt für das Unternehmen, dass ich vielleicht im langfristigen Ansatz weniger Produkte produzieren muss und trotzdem aber mehrere Einkommensströme habe oder mit dem gleichen Produkt, mit der gleichen Ressource, die ich einmal produziert habe, vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 Mal Umsatz generieren kann.
Gibt es denn schon Beispiele, du hast gerade schon ein Beispiel gebracht, aber gibt es schon Beispiele branchentechnisch, wo das sich schon sehr etabliert hat? Kann man das so sagen oder gibt es Einzelbeispiele in jeder Branche?
In Deutschland oder generell in der Dachregion ist ja auch der Secondhand-Markt über zum Beispiel eBay-Kleinanzeigen sehr, sehr groß. Wir sehen, dass es in manchen Branchen deutlich üblicher ist, bereits Produkte zu teilen, mehrfach zu nutzen oder ähnliches. Gerade im Bereich Kinderwaren, alles was mit Kindern zu tun hat, wo wir es halt kennen, dass Produkte nur für einen gewissen Zeitraum genutzt werden, danach aber immer noch in guter Verfassung sind, die werden oft weitergegeben. Gerade aber auch im Elektronik oder in der Mobilität ist der Ansatz davon, gebrauchte Produkte oder wieder aufbereitete Produkte zu kaufen, schon bei dem Endkonsumer deutlich mehr angekommen. Und die Form, wie es dann vielleicht aussieht, ob das jetzt ein Leasing ist, ob das ein wiederaufbereiteter Kauf ist oder halt das As-a-Service-Model.
Jetzt haben wir viel schon über Ökonomie gesprochen an der Stelle. Was sind denn die ökologischen Vorteile von As-a-Service-Modelle?
Ich habe es eben schon so ein bisschen angeteasert, dass es um Ressourcen geht. Im Endeffekt wollen wir mit dem Modell schaffen, dass wir weniger Ressourcen in die Produktion geben und neue Ressourcen benötigen. Wir leben in einer Welt, in der wir deutlich mehr Ressourcen verbrauchen, als wir haben oder als nachwachsen können. Wir haben aber ganz, ganz viele Produkte, die schon auf der Welt existieren. Und wie können wir die eigentlich sinnvoller und effizienter nutzen? Deswegen ist der Ansatz zu sagen, mit einem Produkt, was einmal produziert wurde, mehrere Nachfragen bedienen zu können. Und ganz langfristig gesehen eigentlich zu schaffen, weil wir sind Softwareunternehmen, natürlich sind wir datengetrieben, den Unternehmen eine Grundlage zu geben, wie sie ihre Produkte schon bei Design so herstellen können, dass sie lange im Lebenszyklus sind. Das heißt auf der einen Seite die ökologischen Wahrung unserer Ressourcen und auf der anderen Seite ökonomisch die Chance haben, trotzdem Umsatz damit zu generieren.
Was gibt es denn für gute, überzeugende Beispiele, wo das schon funktioniert? Denn, also ich unterrichte das seit Jahren, dieses Thema, und dein Philips-Beispiel, das ist auch immer, das ist einer der Klassiker, der super weit weg ist von Leuten, wo die dann sagen, wie, man kann Glühbirnen mieten? Also für Endkonsumenten dann natürlich nicht. Und dann gibt's, wenn wir dann anfangen zu überlegen, welche Modelle es gibt und funktionieren, dann kommt man schnell auf Elektroscooter oder so, aber das ist ja so ein Mietmodell, die stehen auf der Straße. Gibt es so langlebigere Konsumgüter, wo das tatsächlich so funktioniert, dass man für, aus welchem Grund dann auch immer, das ist vielleicht die nächste Frage, für 2-3 Jahre sich ein Produkt mietet oder nutzt als Service und dann zurückgibt?
Es gibt mittlerweile viele Produkte, wo es probiert wird, dass sie aus einem Material entstehen oder dass sie wirklich einfach reparierbar und wieder aufbereitbar sind. Für uns ist ein ganz klassisches Beispiel der Kinderwagen. So ist unser Unternehmen auch entstanden. Unser Gründer tatsächlich kommt aus einer Unternehmerfamilie, die Kinderwaren verkauft haben, ganz klassisch. Er hat gesagt, okay, das muss irgendwie anders gehen. Wie können wir hier eine Kreislauffähigkeit reinbringen? So dass er sich 50 Kinderwagen gekauft hat und gesagt hat, ich probiere die jetzt mal in der Miete anzubieten, in dem existierenden Onlinehandel, den wir haben. Da hat er relativ schnell gemerkt, ich komme da an ganz schön viele Grenzen und hat angefangen, sich selber eine technische Infrastruktur zu bauen. Er kommt aus den Niederlanden und hat da relativ früh mit dem Unternehmen Bugaboo zusammengearbeitet, die ja sehr Vorreiter sind, was Kinderwagen angehen. Und bei Bugaboo war es wirklich auch so, dass sie gesagt haben, okay, welche einzelnen Bereiche können wir uns angucken? Ne? Es geht auf der einen Seite darum, unser Unternehmen, also alles, was so drumherum hergeht, Energie, Abfallmanagement, Büro etc., aber auch Produkt. Wie sind die Ressourcen verbaut? Welche Materialien nutze ich hier? Welche Langlebigkeit haben die? Welche Sicherheit natürlich auch, was gerade im Kinderwarenbereich sehr wichtig ist. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir aber auch gucken, wie wir das Ganze im Geschäftsmodell so verankern, dass es wirklich kreislauffähig ist. Also deswegen, Kinderwaren ist ein super Beispiel. Tatsächlich aber auch Fahrräder. Wir haben einen Kunde, Riese Müller, die sehr, sehr stark auf die Zirkularität eingehen. Wirklich angefangen bei den Materialien, bei der Verpackung, bei wirklich dem gesamten Geschäftsmodell.
Und in dem Zusammenhang wollen wir auch mal über Herausforderungen sprechen. Fangen wir erstmal global galaktisch an. Welche Herausforderungen siehst du aktuell in der gesamten Wirtschaft, die du so kennenlernst mit den Kunden und die Gespräche, die du halt so führst, bevor ich da noch 2-3 Deep Dives habe? Welche Herausforderungen siehst du?
Wir leben in einer Welt, die sehr verankert ist und da auch immer in einer gewissen Weise systemisch drauf schauen müssen. Ich glaube, auf der einen Seite ist die eine Herausforderung natürlich für Unternehmen, diesen Wandel hin von einem rein linearen Geschäftsmodell zu einem zirkulären Geschäftsmodell im alltäglichen, teilweise Überlebenskampf, sag ich mal. Eine zusätzliche Herausforderung ist, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Und wir verändern Gewohnheiten nicht unbedingt so sehr gerne. Und dann zu schaffen, dass man auch die Art und Weise, wie wir Produkte konsumieren, zu verändern, ist eine Herausforderung. Du hast es am Anfang gesagt, es ist noch ganz viel Bildung nötig. Aber wie einige Verhaltensforscher schon rausgearbeitet haben, wir entscheiden eigentlich 10% unserer Handlungen basierend auf Fakten. Das heißt, da ist ganz, ganz viel im Unterbewusstsein, wonach wir Entscheidungen treffen, die wir gar nicht aktiv beeinflussen können. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil der Endkonsument muss das Geschäftsmodell auch annehmen. Mhm. Eine weitere Herausforderung, die vielleicht weltweiter gedacht ist, sind natürlich Unternehmen wie Temu, Shein, die Produkte sehr, sehr günstig produzieren und auch damit natürlich den Markt überschwemmen. Für den Endnutzer muss es auch eine Differenzierung geben. Warum sollte ich denn nicht einfach dreimal das Billigprodukt kaufen, weil ich im Endeffekt immer noch günstiger davon abkomme, anstatt zum Beispiel einmal eine Monatsmiete dafür zu bezahlen. Also das sind so drei sehr große Themen, die natürlich Einfluss auf dieses Geschäftsmodell in Deutschland und Europa haben, ja.
Ich will eine explizite Frage stellen in dem Bereich, weil sie mich im Tagtäglichen auch immer irgendwie streift und berührt, wenn es um diese Modellierung halt geht. Das ist für eine Firma, die klassisch anbietet, im linearen Kontext eine gewaltige Transformationsaufgabe, die da zu stemmen ist, und zwar im Sinne von, ich muss das eine Modell ausfasieren und das andere halt hochfahren. Es ist halt nichts irgendwie, was man mit einem Fingersnip etablieren kann, bedingt dadurch, weil man ja auch Löhne zahlen muss, was auch immer. Und diese Löhne sind halt ausgelegt auf das Tagesgeschäft, in Anführungszeichen, das man halt verkauft. Das heißt, ich kann nicht einfach meine Modelle komplett ändern, sondern ich muss das eine halt hochfahren, weil wenn ich mit Mietmodellen arbeite, kriege ich monatlich weniger Geld, in Anführungszeichen, ne? Also um meine Löhne halt zu finanzieren, als wenn ich ein Produkt verkaufe für den vollen Preis, woraus ich dann meine Löhne halt bezahlen soll. Das heißt, das ist eine riesige Transformationsaufgabe, die eine Firma auch angehen muss. Das eine muss ausfasiert werden und das andere hochfasiert werden. Das ist zumindest das, was in meiner Branche halt sehr häufig diskutiert wird. Vielleicht ist das in anderen Branchen halt nicht so, aber wie ist dein Blick genau da drauf, diese Transformationsaufgabe, auch jetzt im Hinblick darauf, auf deine Rolle oder auch was Circuli anbietet, auch mitzubegleiten, dass das halt nicht etwas ist, was man, ja, stellt das doch einfach um, kein Problem.
Ja, das stimmt. Dieser Veränderungsprozess ist nicht ohne Risiko und braucht einen gewissen Drive auch für Innovation, für was Neues. Ich bin der Überzeugung, dass wir mehr von den Gedankengängen, im Englischen sagt man so gerne both and, anstatt entweder oder. Wir leben in einer Welt, die voller Paradoxe ist, wo wir immer Widersprüche haben. Und deswegen schauen, okay, wie kann ich denn parallel so etwas machen? Wie kann ich es vielleicht als Pilot beginnen mit einzelnen Produkten, nicht gleich mit allen Produkten? Wie kann ich es vielleicht auch kombinieren? Wir haben Unternehmen, die auch sagen, ein Produkt biete ich in der Miete an und dann anderes Produkt, zum Beispiel ein Verbrauchsgüter, kann dazu gekauft werden. Wenn wir bei dem Kinderwagenbeispiel bleiben, der Kinderwagen wird vielleicht eher gemietet als die Nuckelflasche für das Kleinkind. Also, dass man da eine Kombination hat aus Verkauf und Miete. Das Gleiche kommt dazu, dass wir auch Unternehmen haben, die sagen, ich mache eine neue Marke auf, um da nochmal neu zu starten und wirklich eine andere Zielgruppe zu erreichen. Ein gewisses Risiko ist da, aber ich glaube, das gehört zum Unternehmertum auch irgendwo dazu. Wenn ich aber mein Unternehmen zukunftsfähig aufstellen muss und möchte, dann bleibt es nicht aus, dass man auch neue Dinge ausprobiert, neue Geschäftsmodelle ausprobiert. Ich finde gerade in der Debatte rund um die Kreislaufwirtschaft und um den Gedanken, wie kann ich mein Unternehmen denn zukunftsfähig aufstellen? Ich bin nicht der größte Freund von dem Wort nachhaltig. Ich finde, es ist etwas inflationär genutzt worden. Deswegen der Vermerk dazu. Zu sagen einfach, hey, Wie stelle ich mein Unternehmen auf? Es reicht nicht zu sagen, ich mache ein tolles Energiemanagement und ich recycle meinen Abfall. Ich muss schon schauen, was mein Kerngeschäft angeht, um langfristig relevant zu sein.
Was sind denn, wenn wir jetzt auf Konsumenten gucken, Motive aus eurer Erfahrung, so ein Modell zu nutzen? Und klar, ihr seid jetzt nicht die Anbieter selbst der Produkte, aber seht ja wahrscheinlich, warum Unternehmen den Switch überhaupt machen wollen. So, wenn ich über Beispiele nachdenke, also die Scooter auf der Straße, die stehen halt da, ich will fahren, ich miete sie kurz und dann ist das Motiv gewesen. Ich habe halt keine Alternative gerade. Aber so für so Langfristmieten von Produkten und Kinderwagen, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, den zu mieten, weil ich weiß, da kommt dann nochmal ein Kind und dann habe ich den später verkauft. Natürlich ist das aufwendig und so. Gut erhalten gewesen, viel Geld wieder gekriegt. Das ist aber so funktioniert mein Kopf. Was sind denn Motive, warum Menschen, die das dann offensichtlich besser oder anders machen als ich, darauf setzen?
Ja, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, können wir fast alle nachvollziehen, da wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo es ganz üblich ist, wenn ich ein Produkt haben will, dann kaufe ich es. Und auch so ein bisschen vielleicht dieses, wenn ich etwas besitze, dann bin ich was. Und das auch zeigen zu dürfen, spielt in ganz vielen Bereichen eine Rolle. Auf einen anderen Punkt, den du angesprochen hast, mit Aufwand. Das wiederum, As-a-Service-Modelle ermöglichen Flexibilität, ermöglichen Einfachheit. Das auf der einen Seite ist besonders für, ja, ich sag mal, Eltern wichtig, die die Zeit am liebsten mit den Kindern verbringen wollen und nicht auf eBay-Kleinanzeigen, wie sie am besten das Produkt wiederverkauft bekommen. Es ist auch, die Motivationen dafür sind je nach Generation auch ein bisschen unterschiedlich. Gerade die jüngere Generation will nicht unbedingt besitzen. Da ist es oft eher Ballast. Und diese Freiheit zu sagen, okay, ich miete mir jetzt für 3 Monate die Drohne, danach will ich sie aber nicht mehr nutzen, will mich aber auch nicht darum kümmern, wie ich sie wieder verkaufe oder dass sie dann im Keller liegt und ich muss sie irgendwie aufbewahren. Das sind alles ja auch Kosten, die man mit einplanen muss im Endeffekt. Für ich sag mal ältere Generationen oder mittlere Generationen, die oft auch gut situiert sind und genug Geld haben, ist es auch einfach ein Einkauf einer Dienstleistung. Wenn ich ein Fahrrad miete für 6 Monate über den Sommer, weil ich weiß, da fahre ich damit und ich möchte am Anfang des Sommers ein Fahrrad haben, was perfekt gewartet ist, was die neuesten Feature hat, dann ist das auch ein Luxus, den ich mir damit gönnen kann. Auf der anderen Seite kann es aber genauso sein, ich habe vielleicht nicht die finanziellen Mittel, möchte aber trotzdem mich für ein ressourcenschonend designtes, als auch hergestelltes Produkt entscheiden, kann mir aber nicht die 1.500 Euro für den Bugaboo leisten. Wie kann ich Zugang trotzdem zu einem Produkt bekommen, was wertig ist und was nicht einfach danach auf dem Müll landet?
Ich will noch einmal ganz kurz den Blick auf die Herstellerangebotsseite noch mal kurz richten, weil Vorbehalte, die ich auch tagtäglich immer höre von denjenigen, die es anbieten könnten, ist bei diesen Fire-and-Forget-Modellen, ne, ich verkaufe etwas, dann gehört es dem Konsumenten, fein, kein Problem. Gehen wir mal von einer gewissen Reparaturfähigkeit halt aus, also die Vorbedingungen, die Produkte auch wieder zurückzunehmen, sind da. Dann ist aber der Vorbehalt meistens, ja, da ist ja ein großes Risiko für mich. Was passiert, wenn der Kunde, dem ich das jetzt per Fee anbiete, pleite geht? Dann muss ich es zurücknehmen, ich muss das organisieren, ich brauche eine Logistik dahinter. Das ist ein gewisses Risiko, was diese Firmen oder was viele Firmen dann halt gedanklich zumindest haben. Wie begegnest du dem und was ist deine Antwort darauf?
Du hast die Box der Pandora gerade schon etwas aufgemacht. Die Komplexität, die hinter diesem Geschäftsmodell steckt, ist natürlich für uns ein Riesentreiber, das Ganze zu vereinfachen und simpler zu gestalten. Wir sind im Endeffekt der Softwareanbieter. Wir sagen, wir haben aber Experten für Logistik, Experten für Wiederaufbereitung, Experten für Versicherungen für genau solche Situationen, die wir alle zusammenbringen, damit halt die meisten Punkte, die du gerade angesprochen hast, in irgendeiner Form abgedeckt werden. Mhm. Und ein Kunde oder ein Unternehmen zu uns kommen kann und sagen kann, hey, ich will das machen, ich will aber jetzt nicht alles selber machen. Mhm. Dann sagen wir, okay, lass uns die richtigen Partner zusammenbringen, die da Experten sind und das zum Teil übernehmen können. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, den du gerade gesagt hast, ist mit dem Risiko, okay, was mache ich mit Kosten? In einem As-a-Service-Modell wechselt der Besitztum nicht. Das heißt, das Unternehmen ist immer noch Besitzer von dem Produkt und hat somit ja den Gegenwert weiterhin, wenn es zurückkommt und weil der Nutzer ist ja verpflichtet, es zurückzugeben in dem Sinne. Das heißt, wenn ich es dann zurücknehme, kann ich es einfach wieder vermieten und weiter Umsatz mit dem gleichen Produkt generieren, was einen gewissen Risiko, ich sage mal, Risiko minimiert. Genauso haben wir viele Unternehmen, zum Beispiel bei Kinderwagen, wenn wir wieder dabei bleiben, die ja auch viel strapaziert werden, dass man einfach direkt eine Versicherung mit abschließt und die einfach auch als digitales Abo mit einfließt, sodass man da eine gewisse Sicherheit direkt hat, sowohl als Nutzer als auch als Unternehmen.
Ich habe noch eine spezielle Frage zu dem As-a-Service-Modell, bevor wir auch nochmal darauf eingehen werden, was ihr so anbietet in dem Bereich. Das hast du ja gerade schon im Gespräch auch hier und da schon mal verlauten lassen. Die Rolle der Logistik in diesem Gesamtprozess, wie stark wird die sich verändern im Gegensatz zu heute, wo wir halt einfach Ware, ich sage jetzt mal einfach ganz übertrieben gesagt, ne, gekaufte Ware von A nach B transportieren und dann hat der Konsument die. Wie stark wird die sich verändern in der Hinsicht?
Ich glaube, sie kann sich sehr stark verändern und es kann eine große Chance sein, weil in dem As-a-Service-Modell möchte ich Produkte ganz bewusst mehrfach hin und her schicken. Das heißt, ich muss von Anfang an damit planen, dass das Produkt zurückkommt. Im linearen Geschäft will ich nicht, dass das Produkt zurückkommt. Das heißt, ich plane auch die Logistik anders. In einem As-a-Service-Modell will ich die Ressource zurückhaben. Ich will das Produkt zurückhaben, wenn der Kunde es nicht mehr nutzt. Das heißt, von Anfang an muss ich nicht nur denken, welche Wege kommen da rein, sondern auch, welche Verpackung muss ich mitdenken? Wie bringe ich das Produkt von A nach B? Und genau dieser Gedanke zu sagen, es wird öfter verschickt, was ja im ersten Moment heißt, ich brauche mehr Ressourcen, um die Produkte von A nach B zu bringen. Ja. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung zu schaffen oder diesen Gedanken umzudrehen, zu sagen, wo sehe ich die Chancen? Wie kann ich denn das nutzen durch Zusammenarbeitung oder durch Zusammenarbeit von Unternehmen, durch andere Arten und Weise zu meine Lager und meine Logistik zu planen, bis hin zu so viel. Also ich bin kein Logistikexperte, aber ich weiß, dass es da halt extrem viel hinter sitzt, was es ermöglicht, auch zu überlegen, wo lagere ich, wie verschicke ich Dinge und all das. Also da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, offen, weil die für die meisten unserer Kunden, die sind auch keine Logistikexperten. Das heißt, die suchen nach Experten, die gerade diese Thematik Reverse Logistics und ähnliches ist ja schon in aller Munde, die das abdecken können und vielleicht sogar bei der Wiederaufbereitung mit unterstützen können.
Da werden wir jetzt gleich ein wenig intensiver drauf eingehen werden, wie so etwas abgebildet sein kann, jetzt gar nicht in der realen Welt, sondern jetzt kommen wir mal in die digitale Welt. Und meine Brückenfrage an der Stelle ist, wie wichtig sind denn eigentlich digitale Plattformen und Daten dabei, solche Geschäftsmodelle aufzubauen?
Ich würde sagen, es ist eine Grundlage. Es ist eine Grundlage in unserer digitalen und vernetzten Welt, wie ich so ein Geschäftsmodell überhaupt erfolgreich gestalten kann. In deiner vorherigen Frage habe ich schon über Verhaltensweisen gesprochen. Mhm. Unser Onlinehandel und die meisten Onlineshops sind sehr darauf ausgelegt, Impulse von Menschen in Anführungsstrichen auszunutzen, dass ich super einfach ein Produkt kaufen kann, super schnell und das nächste Flash-Angebot springt mir nur entgegen, wo ich gar nicht rational im Endeffekt die Entscheidung treffen kann teilweise, weil es psychologisch gegen unsere Art und Weise geht, sag ich mal. Und genau das ist, glaube ich, eine Chance, wenn wir das umdrehen. Also wenn wir schaffen, dass digitale Plattformen es ermöglichen, uns in eine zukunftsfähige Art und Weise, wie wir mit Produkten und Ressourcen umgehen, zu leiten, ein enorm starker Hebel sein kann. Das auf der einen Seite digitale Plattform. Wenn du sprichst über Daten, ja, Daten sind Entscheidungsgrundlagen. Wenn ich weiß, jetzt gerade im As-a-Service-Modell, bei dem einen Produkt bricht immer genau Teil XY nach Miete 3, dann wäre ich ja schön doof, wenn ich nicht sagen würde, ich gucke mir das Produkt mal genauer an und dieses Teil, wie kann ich das denn langlebiger gestalten, sodass es erst nach Miete 6 bricht, weil dann habe ich weniger Kosten, die ich einbringen muss, um das Produkt zu reparieren und kann gleichzeitig sagen, vielleicht kann ich das Produkt dann nicht nur 3 bis 6 Mal vermieten, sondern vielleicht sogar 10 Mal, habe weniger Produktionskosten und am Ende natürlich eine längere Möglichkeit von der Wirtschaftlichkeit.
Jetzt kommen wir direkt dann zu Circly zu sprechen, weil jetzt haben wir die Brücke geschlagen. Moritz und ich haben eine fiktive Firma, die Bürostühle herstellt. Und bei unserem Jahresmeeting, unserem Strategie-Meeting Anfang des Jahres in Davos, hat Moritz die Idee gehabt, diese Stühle als As-a-Service-Modelle anzubieten.
Da sind wir natürlich mit dem Hubschrauber hingeflogen, das ist natürlich klar.
Und da habe ich dann gesagt, ja, ich kenne da jemand. Und ich kenne da nicht nur jemand, sondern ich kenne auch eine Plattform, die uns dabei unterstützen kann. Jetzt haben wir beide diese Bürostühle, eine Bürostuhlproduktion und wollen das als As-a-Service-Modell anbieten. Und meine Frage an dich ist, okay, Sophia, ihr bietet uns oder ihr könnt uns eine Plattform anbieten. Wie gestaltet sich erstmal jetzt das Gespräch? Was machen wir? Wie können wir damit anfangen? Und was ist jetzt der Benefit, den ihr als Circuli in dem Kontext bieten könnt?
Ja, erstmal finde ich das total cool, dass ihr Bürostühle vermieten wollt. Das ist auch ein Bereich, wo ich glaube, viele Produkte deutlich früher aussortiert werden, als sie es eigentlich müssten, weil sie funktional eigentlich noch im guten Zustand sind. Womit wir anfangen, ist eigentlich erstmal zu schauen, okay, um welches Produkt handelt es sich? Du hast gerade gesagt, Bürostuhl, der ist hochwertig, der hat oft einen relativ hohen Anschaffungspreis. Der ist langlebig und wahrscheinlich muss man vielleicht mal das Polster oder die Rollen austauschen und hat dann eigentlich wieder ein relativ gutes Produkt. Das heißt, das sind schon mal die Grundlagen, die dafür sprechen, dass es ein Produkt ist, was man als Dienstleistung anbieten kann. Dann schauen wir uns eigentlich an, okay, ist es für euch, wollt ihr das im Onlinehandel machen, wollt ihr das verknüpfen mit, ich sag mal, einem physischen Store, also im Offline-Bereich, wollt ihr das selbst anbieten, also seid ihr auch Hersteller und kümmert euch auch um die Reparatur oder macht ihr das als Dienstleister, das heißt, ihr kauft das Produkt ein, vermietet es dann und bringt es sozusagen wieder in den Kreislauf. Das sind so ein paar Punkte, die relevant sind, um erstmal den Prozess dieses Geschäftsmodells abzubilden. Also zu verstehen, welche Partner brauche ich, um das umzusetzen, wie viel kann ich selber machen, um dann zu schauen, okay, welche Art und Weise habe ich mir denn vorgestellt? Ist es einfach nur ein Produkt, was in die Miete gegeben wird? Möchte ich dazu Dienstleistungen anbieten? Also zum Beispiel einmal im Jahr, dass ich einen Service habe, der da eine kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Möchte ich dazu noch andere Produkte im Verkauf anbieten? Also diese gemischten Warenkörbe, von denen ich eben schon einmal gesprochen habe. Und dann geht's dazu, welche technische Infrastruktur habt ihr? Wenn ihr einen Online-Shop habt, welchen Online-Shop, welchen Zahlungsdienstleister müssen wir an das System von Circuli anknüpfen, damit ihr alles reibungslos aus Circuli managen könnt. Genau, wenn ihr euch dazu entschieden habt, dann, dass Circuli die richtige Plattform für euch ist und wir sagen, hey, das hört sich alles super gut an, dann legen wir eigentlich los und fangen wirklich an, technisch euch eure Systeme, die ihr schon habt. Wir sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon ein etabliertes Unternehmen seid, habt ihr ja oft schon eine technische Infrastruktur und wir möchten es eigentlich so einfach wie möglich machen. Das heißt, wir binden eigentlich die Tools, die da sind, via einer API-Schnittstelle an Circuli an und schaffen dann ein gewisses Ökosystem. Das geht los bei dem Online-Shop bis hin zum Logistikdienstleister und zum Zahlungsdienstleister, sodass alles aus Circuli gemanagt werden kann. Da gehen wir dann weiter und schauen, das, was ich am Anfang gesagt habe, wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Wie fließt das Produkt durch die Prozesse? Das bilden wir dann in Circuli ab. Das heißt, welche Kommunikation muss mit dem Endkonsumenten stattfinden? Wie ist der Zahlungsrhythmus monatlich, im Quartal oder jährlich? Welche Informationen brauchst du vom Endnutzer, der dieses Produkt mieten möchte? Bis hin zu, welche Produkte habe ich hier eigentlich? Weil es reicht nicht zu sagen, ich habe hier 10 rote Bürostühle, sondern du willst ja genau wissen, ich habe hier Bürostuhl A, der hat vielleicht einen Flecken da. Ich habe hier Bürostuhl B, der rollt hier vielleicht nicht mehr so gut. Und ich habe Stuhl C, der noch komplett neu ist. Und das können alles rote Bürostühle sein. Mhm. Also da wirklich einen individuellen oder Unique Identifier zu schaffen, weil wichtig ist gerade in unserem Geschäftsmodell, dass ich das Asset über den gesamten Lebenszyklus tracken kann. Mhm. Das heißt, ich will immer genau wissen, wo ist das Produkt, wann kommt es wieder, wie lange wurde es von dem Kunden schon genutzt, von wie vielen Kunden wurde es schon gemietet, wie viel Kosten habe ich in die Reparatur geschickt, wie lange kann ich es noch vermieten und. Mhm.
Das heißt also, neben der zentralen Plattform, Circuli als digitale Plattform, ist da sehr, sehr viel auch Knowledge-Sharing und auch Beratung vielleicht sogar, die ihr noch zusätzlich anbietet, um diese Geschäftsmodelle halt mit aufzusetzen, damit sie auch tatsächlich Sinn machen. Eine Frage dazu, oder machen wir es explizit, wir wollen reparieren. Jetzt ist es aber so, dass Moritz und ich zwei linke Hände haben und unsere Mitarbeiter auch nicht reparaturfähig sind, sage ich jetzt einfach mal. Also nicht die Mitarbeiter sind reparaturfähig, sondern sie können nicht reparieren. wir wollen das aber integrieren bei uns, haben aber gar keine Ahnung davon, wer so etwas anbietet und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt erstmal losgelöst von der digitalen Plattform als solche, sondern einfach, ja, wie kommen wir dazu hin, dass wir zurückgenommene Bürostühle irgendwohin logistisch hinbringen und dort halt reparieren lassen können. Ihr habt ein gewisses Ökosystem und Knowledge darüber, was sind solche Anbieter, die mit uns dann irgendwo ins Gespräch kommen können. Also das würdet ihr auch mit aufsetzen oder die Connections dahin aufbauen?
Ja, genau. Also wir haben ein relativ großes Bouquet an Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir Verbindungen herstellen können, sodass Unternehmen, wenn sie zu uns kommen und sagen, hey, wir brauchen einen Logistikdienstleister in Skandinavien. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, Bürostühle wieder aufzubereiten. Wen könnt ihr uns da empfehlen? Da liefern wir dann die richtigen Kontakte, machen die Türen auf. Mit vielen haben wir bereits zusammengearbeitet. Bei manchen wissen wir einfach nur, okay, die können das. Und da muss der richtige Partner kommen. Es ist jetzt nicht pauschal, wir haben einen Partner und jeder muss mit dem zusammenarbeiten, weil wir sagen, das macht gar keinen Sinn. Wir arbeiten industrieagnostisch und der Bürostuhl braucht vielleicht eine andere Art und Weise, oder nicht vielleicht, der braucht eine andere Art und Weise an Wiederaufbereitung als ein iPhone oder ein Elektronikgut.
Mhm. Kannst du denn pauschal sagen, welche Branchen jetzt momentan durch die Decke gehen? Du sagst gerade, ihr seid agnostisch, ihr macht, ich sage jetzt einfach mal, jede Branche wird da bedient, gar kein Problem. Nichtsdestotrotz gibt es doch die eine oder andere Branche oder kann, wäre jetzt eine Frage, die da sehr, sehr stark jetzt voranprescht, Stichwort vielleicht auch Regulatorik, weil sie halt dazu gezwungen werden, in Anführungszeichen, das aufzubauen. Kannst du das mit deiner Erfahrung und mit der Erfahrung von Circle halt irgendwie einordnen oder ist das einfach komplett wild?
In vielen Bereichen ist es komplett wild, weil wir selber oft beeindruckt sind, mit welchen Unternehmen oder welche Unternehmen auf uns zukommen. Ein cooles Beispiel ist Mr. Specs mit Brillen, die da total nach vorne gehen. Es kommen Unternehmen mit Musikinstrumenten, gerade Freizeitequipment, Sportequipment ist ein Riesenthema. Aber ein Thema, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, sind gerade Medizinprodukte. Also ob das der Defibrillator ist, der regelmäßigen Service braucht und auch eine hohe Anschaffungskost hat, der leider in zu wenig öffentlichen Gebäuden schon vertreten ist zum Beispiel, aber Leben retten kann, bis hin zu dem Hausarzt, der gerade beginnt, eine Praxis aufzubauen und vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen hat, die besten, das beste Equipment zu haben, um seine Patienten bestmöglich unterstützen zu können. Also das sind so Branchen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht für As-a-Service- oder Subscription-Modelle gesehen werden, wo aber gerade ganz, ganz viel passiert.
Was kann man denn bei Mr. Specs bei Brillen buchen? Die Brille? Oder wenn man irgendeine teure fancy Sonnenbrille ohne Sehstärke für ein neues Instagram-Video braucht, kann man sich die für eine Woche leihen?
Sowohl als auch. Weil der Fokus bei Mr. Specs ist tatsächlich, dass sie sagen, wenn jemand eine Brille bei uns kauft, dann sehen wir den oft für 10 Jahre nicht wieder. Und das kann auch gesundheitlich gar nicht so gut sein, weil wenn derjenige die Brille hat und die Sehstärke passt vielleicht gar nicht mehr, dann tut dem Endnutzer das gar nicht so gut. Mhm. Wenn man da eher auf eine Dienstleistung schaut und das auch regelmäßig mit dem Service von einem Sehtest verknüpft, hat der Endkonsument eine ganz andere Chance, immer die richtige Brille zu tragen. Die meisten kennen Mr. Specs wahrscheinlich als Online-Handel. Die sind aber total gut gerade da drin, das mit dem Offline-Handel zu verbinden und wirklich da diese Multi-Channel, wie man das so schön nennt, zu verknüpfen, sodass der Endnutzer die Chance hat, eine gute Beratung vor Ort zu bekommen und trotzdem die Flexibilität und Bequemlichkeit, wie man sie im Online-Handel kennt.
Jetzt haben wir einige Beispiele schon erörtert im Konsumgüterbereich, im B2C-Bereich. Habt ihr denn auch schon Beispiele im B2B-Bereich oder ist das momentan weder für euch Thema noch passiert da etwas? Also dass halt irgendwie, was weiß ich, Maschinen halt irgendwie als Fee angeboten werden, als Leasingmodelle. Kannst du da mal einmal deine Erfahrung teilen?
Mhm. Wir sind angefangen im Direct-to-Consumer-Bereich, also wirklich die Beispiele, die wir gerade genannt haben. Mhm. B2B-Bereich kommt immer mehr. Es gibt im B2B-Bereich bereits diese Ansätze vom Leasing, wo es ja wirklich eher eine Finanzierungsvariante ist. Es gibt auch schon die As-a-Service-Modelle, dass man eine gewisse Anzahl an Druckvorgängen oder an Kilometern gefahren oder ähnliches abrechnet. Wir merken, dass im B2B es sich teilweise noch schwerer getan wird, dieses As-a-Service in der Art und Weise, wie wir es aufsetzen, anzunehmen. Mhm. Wo es schon eher üblich ist im B2B-Bereich, ist tatsächlich auch beim Elektronikgütern, also dass die Handy für die Mitarbeitenden gemietet werden. Grover ist dann ein super Beispiel. Mhm. Wir haben aber tatsächlich mittlerweile auch erste Kunden, die wirklich große Maschinen im B2B-Bereich als As-a-Service anbieten und da weitergehen, weil man da natürlich auch super sowohl die Verbrauchsgüter als auch die Maschine selbst als As-a-Service anbieten kann. Mhm. Und den Service, weil oft brauchen die natürlich speziellere Wartungen, als es jetzt der Laptop für den Endnutzer zu Hause braucht.
Ich hänge jetzt gedanklich noch so an Beispielen, wo ich das total intuitiv finde, dass sowas funktioniert und dass da definitiv ein Markt für existiert. So zum Beispiel, du bist irgendwo, brauchst das, weiß nicht, gehst studieren irgendwo anders hin, brauchst da jetzt für 6 Monate ein Fahrrad, willst du dir vielleicht mieten? So macht der total intuitiv. Hast du Komplexitätsreduktion, hast du wahrscheinlich weniger Kosten über die Laufzeit, so verstehe ich. Dann gibt's Beispiele, die hast du eben genannt, das mit dem Defibrillator fand ich ganz gut, wo vielleicht Service wichtig ist und den brauchst du sowieso oder Anschaffungspreis und dann machst du dir damit auch so das Leben einfacher. Wann funktioniert so ein Modell noch gut? Und ich meine jetzt nicht gut im Sinne von, das bucht irgendwer mal für 1-2 Mal, sondern wir kommen dahin, was du vorhin gesagt hast, Miete 3, Miete 6, Miete irgendwas.
Also ich glaube, dass es so ein bisschen von den Umständen abhängt. Ich würde jetzt nicht unbedingt jemandem auf dem Land, der weiß, ich wohne hier 30 Jahre in meinem Zuhause und plane auch nicht irgendwie eine Art von Veränderung zu sagen, wie wäre es, wenn du deine Couch mietest. Mhm. Würde ich sagen, ist nicht zielführend, weil zielführend ist, dass Produkte so lange wie möglich genutzt werden. Aber der Manager, der weiß, ich wohne nur 1-2 Jahre hier in der Stadt und will mich um das nicht kümmern, muss aber auch nicht alles kaufen, dem würde ich sagen, wie wäre es, wenn du deine Möbel einfach mietest und dich dann um nichts weiter kümmern musst. Mhm. Wir sehen bei unseren Kunden, dass gerade der Service-Gedanke enorm wichtig ist. Selbst wenn ich jetzt als Endnutzer sage, okay, meine Miete mit dem Produkt ist gerade vorbei, weil ich es nicht mehr brauche, weil sich meine Lebenssituation verändert hat. Wenn ich weiß, hey, mit dem Unternehmen hatte ich eine super gute Erfahrung, weil ich hatte ein tolles Produkt, ich hatte einen guten Service, ich hatte keine Probleme und einen reibungslosen Ablauf, wirklich vom Beginn im Onlinehandel oder im Store, wo ich das Produkt gemietet habe, bis hin zur Lieferung und Zurücksendung, Kommunikation, dann weiß ich, okay, wenn ich das nochmal brauche, dann gehe ich da wieder hin. Es ist nicht der reine Gedanke, wenn ich einmal die Miete oder das Abo beende, dann ist der Endnutzer der Endnutzer direkt verloren. Es ist auch ein gewisses Umdenken da angesagt, weil der Ansatz ist ja, dass ich Produkte dann nutze, wenn ich sie brauche und nicht sie einfach nur habe, damit ich sie habe. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir selber vielleicht auch ein bisschen umdenken müssen, sowohl als Nutzer als auch als Unternehmen.
Und wie kriegen wir das hin?
Ich glaube, ein Riesenthema ist, dass es einfach sein muss, dass es keine große Hürde sein muss, sowohl für das Unternehmen diese Art und Weise der Produktnutzung anzubieten, als auch für den Endnutzer, dass es nicht dieses, ich nehme ganz gerne als Beispiel diese Diskussion rund um Verzicht und es ist der Endnutzer, der sich für nachhaltige Lösungen einsetzen muss, der alles mit dem Fahrrad machen muss, völlig egal, der mit der Butterbrotsoße in den Supermarkt gehen muss, hat dann immer die Butterbrotsoße vergessen und greift dann doch wieder zum verpackten Aufschnitt sozusagen. Also das sind alles Hürden, die wir uns selbst in den Weg legen, um vermeintlich nachhaltiger zu werden. Ich glaube aber, es muss ans Kerngeschäft rangehen. Es muss da dran gehen, wie wir grundsätzlich denken, wie wir wirtschaften, wie wir miteinander arbeiten und, und. Und dafür brauchen wir smarte Lösungen, die Spaß machen, nach vorne zu gehen, wo man denkt, hey, das ist trotzdem eine super technische, coole Lösung. Ich habe Bock, damit zu arbeiten. Ich will wissen, wie das funktioniert. Ich will die Daten analysieren, die dabei rauskommen, weil ich es total spannend finde, wie sich mein Produkt in der Nutzungsphase entwickelt. Wie viele Zyklen funktioniert es denn einfach? Und all diese Dinge. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Spaß und mehr Neugierde dafür, um das wirklich nach vorne zu bringen. Meiner Meinung nach muss nicht alles, was einen nachhaltigen Anstrich bekommt, irgendwie in brauner Pappe sein und grün, und sondern es darf auch technisch sein, es darf faszinierend sein, es darf nach vorne gehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Umdenken, was wir brauchen. Wir fangen schnell an, alles grün und kartonbraun zu streichen, damit es halt irgendwie nachhaltig ist. Ja, es hat oft einen Grundgedanke, wie Materialien hergestellt sind, dass sie dann langfristiger und recycelfähiger sind. Aber ich glaube, wir verwechseln das oft mit einem Spaß, nach vorne zu gehen. Die Produkte, die in der Gesellschaft einen, ich nenne es ganz gerne, Pull-Faktor haben, weil sie einfach cool sind, weil es Spaß macht, das zu machen, weil es total modern ist und vorwärts gedacht. Das sind die Dinge, wo wir wirklich eine Veränderung schaffen. Also weg von dem, okay, wir müssen alle einfach nur verzichten, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil dann kommen wir eher in diesen Rebound-Effekt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich habe mich so lange eingeschränkt, jetzt mache ich einfach alles. Und ich glaube, das ist ein Umdenken, was wir sowohl auf individueller als auch unternehmerischer Sicht fördern müssen. Und das wollen wir mit Circly fördern.
Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich hätte jetzt trotzdem noch eine Frage. Jetzt kann man echt so den Abbinder bringen. Wenn wir in die Zukunft gucken, braucht gesellschaftlichen Wandel, es braucht die Angebote, ja, das haben wir besprochen. Braucht es geänderte Rahmenbedingungen in irgendeiner gesetzlichen Hinsicht, was, weiß ich nicht, Mehrwertsteuer angeht auf Angebote? Oder gibt es da irgendwas, was du dir vorstellen könntest, was das ein bisschen selbstverständlicher macht, dass man weniger kauft und hinlegt, sondern vielleicht dann mietet, wenn man es braucht?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Ansätze, wie man es schafft, diese Verhaltensweisen zu unterstützen und zu fördern. Ich wünsche mir eigentlich, dass der Hebel die Innenstädte auch sind. Wir haben ein großes Problem mit den Innenstädten, weil sie aussterben, weil sie sehr auf Konsum und auf linearen Kauf ausgelegt sind. Und da wirklich mehr Räume der Begegnung schaffen, wo diese Produkte vielleicht auch ausprobiert werden können, wo der Onlinehandel näher mit dem Offlinehandel verknüpft wird, wo es nicht rein um Hauptsache viel verkaufen und vielleicht so günstig wie möglich, weil wir kennen das, glaube ich, alle, wenn man im Laden ist, checkt man gerade online nochmal den Preis und kauft dann doch online. Also da einfach eine engere Verknüpfung von diesen Verhaltensweisen, von den Möglichkeiten, die wir bereits haben. Wir haben ganz, oder meiner Meinung nach haben wir fast alle technischen Lösungen oder sehr, sehr viele, die uns bereits in die richtigen Bahnen leiten können. Ich glaube aber, sie sind einfach noch nicht in der Fläche angenommen. Und Innenstädte ist ein toller Platz, wo ganz viele Menschen zusammenkommen, völlig unabhängig davon, wo, wie die persönliche Ausrichtung ist, wie die persönlichen Treiber sind. Und ich glaube, da könnte man deutlich mehr Raum schaffen, dafür Menschen für sowas zu begeistern, sie das auszuprobieren zu lassen und auch Unternehmen die Möglichkeit geben, diesen Online- und Offline-Handel deutlich enger zu verknüpfen.
Das ist am Ende jetzt wirklich groß geworden. Die Belebung der Innenstädte ist ein fantastisches Thema gerade. Also ich sitze hier nur 300 Meter vom riesen neuen Shopping-Tempel in Hamburg entfernt, in dem alle Rezepte der 80er nur mit mehr Belüftung gemacht wurden. Also genau das nicht, was vielleicht Lebensqualität irgendwo hinbringt. Also da gibt es noch viel zu lernen. Das ist jetzt aber weit über das hinaus, was ihr macht und was ihr besprechen wollt.
Um die Brücke noch einmal kurz zurück oder den Bogen zu schlagen. Mein Kollege Scott hat vor kurzem ein bisschen Secret Shopper gemacht sozusagen und ist selber zu Mr. Sex gegangen und hat sich mal beraten lassen und hat ganz viel gefragt nach dem Abo-Modell und wie das denn läuft. Er ist selber Brillenträger und hat gar nicht gesagt, wo er herkommt. Und das war unglaublich spannend, weil er gesagt hat, so boah, wie cool ist das, dass wir unsere Software da einfach in einem Laden sehen und wie wir das alles für uns überlegt haben, weil wir haben verschiedene Module, die sowohl im Onlinehandel oder mehr im Retailer genutzt werden. Und das wirklich so zu sehen, war total spannend. Aber was er gesagt hat, diese Kompetenz, wie die Mitarbeitenden geschult wurden, das auch zu erklären und zu vermarkten, ist ein riesengroßes Asset. Und das sehen wir bei mehreren Unternehmen, auch bei Riese Müller, die halt auch viel von Online und Offline verknüpfen, dass das ein unglaublicher Mehrwert ist, dieses Zwischenmenschliche, was dann auch noch im Laden passiert.
Sehr gut. Ganz vielen Dank für den Einblick in, was ihr macht, in As-a-Service-Systeme insgesamt, für den großen Bogen ganz am Ende. Und ja, ich sag's immer am Ende so, wir freuen uns zu beobachten, was so passiert in Zukunft. Also mit euch natürlich, aber vor allen Dingen, ob ein Umdenken stattfindet. Denn ich glaube, Sophia, ohne es jetzt vielleicht zu explizieren, hat mit den alten Leuten, die noch in alten Denkmustern arbeiten, nämlich genau Timo und mich gemeint, da fühlte ich mich angesprochen. Mal schauen, was so passiert, auch bei uns. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
Ich sag vielen Dank für das Gespräch und finde es immer sehr, sehr spannend, wenn man es ein bisschen größer zieht, weil wir leben in einem System, man kann nie nur einen Bereich individuell anschauen.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.